Das Kapitel 22, ein neuer Beginn, möchte ich gern mit einem Spruch eines unbekannten Tiroler Philosophen beginnen. Ich gehe ungern zurück, außer um vielleicht wieder Anlauf zu nehmen. Natürlich war die Enttäuschung über das gescheiterte Engagement in der Common Sense sehr groß. Nach der Übernahme der GmbH und des kompletten Portals Cosetat hat sich natürlich für mich die Frage gestellt, war es das nun? Wird nichts mit dem Flug des Schmetterlings? Cosetat hat sich ja von den inzwischen sehr zahlreichen Lieferantenportalen durch die Standards unterschieden, die für eine Branchenlösung angedacht waren. Wir sind übereingekommen, dass ich die Standards herauslösen und weiterentwickeln und allgemein anbieten darf. Es machte auch für Cosetat weiter Sinn, auf dieser Basis zu arbeiten, um den Geschäftspartnern die Möglichkeit offen zu lassen, auch andere Geschäftspartner anzubinden oder angebunden zu werden. Das hat sich auch in den laufenden Projekten bestätigt. Nach vielen schlaflosen Nächten und Diskussionen mit meiner Frau habe ich im Februar 2011 noch einmal einen Anlauf genommen und die IT-Hausverstand GmbH gegründet. Eine Grundprämisse war und ist, dass die Firma ohne Fremdkapital auskommen muss. Das ganze Theater um Investoren, Förderungen und Bankerstress will ich nicht noch einmal durchmachen. Ich habe also die COSEPA-Nummer, die eindeutige Partnernummer, in EUPA umgetauft, den COSETEC, die Standardisierung des PDF-Dokumentes, in EUTEC und eine einfache Lösung EUDOC gebaut, mit der elektronisch signierte Belege erzeugt und die Metadaten in einen XML-Datei eingebracht werden. Die COSEMAT-Artikel für Holz wurde in WoodCat, WoodCatalog, umgetauft. Die Projekte wurden sauber getrennt, das heißt, die alte Homepage der Common Sense wurde so angepasst, das allgemeine Teil, also die Vertriebskomponenten, entfernt und die Beschreibung für den Betrieb des Partnerportals passend erstellt wurden. Wenn du Interesse an den geschilderten Details hast, lade ich dich auf meine Homepage ein, wo die Begrifflichkeiten detailliert beschrieben sind. Die Übergabe der Betreuung an die EDV-Verantwortlichen des neuen Portalbetreibers wurde gemeinsam geplant und perfekt und sehr kooperativ umgesetzt. Ich darf die Kollegen weiter unterstützen, helfe bei der Weiterentwicklung des Portals und darf vor allem als externer Berater die Nutzung der Möglichkeiten, die sich aus dem Partnerportal ergeben, weiter beratend betreuen. Dazu gehört auch, die Partneranbindung an Cosetat durch neue Ansätze zu forcieren und so die Nutzung zu steigern. Ich beschäftige mich also primär mit dem Problem, das wir seit Jahren zu lösen versuchen. Die großen Organisationen wollen ja die elektronischen Prozesse auf die Reihe bekommen, um die enormen Prozessvorteile zu lukrieren. Das ist aber bisher nicht gelungen, über die klassischen Anbindungen der Großen an die Großen hinauszukommen. Ich habe also versucht, das Problem wirklich intensiv zu analysieren und bin auf, selbst für mich, überraschende Erkenntnisse gekommen. Ich finde ja ganz generell, dass dieser Luxus, Zeit zum Nachdenken zu haben, sehr wichtig ist. Ich glaube ja, ich bin fest davon überzeugt, dass es eines der Probleme darstellt, die wir im Management haben. Vor lauter Effizienz finden wir nicht mehr die Zeit, ein Problem mehrmals zu wenden und von allen Seiten zu betrachten. Ich habe eine abgrundtiefe Abneigung, den Ansatz des Elevator Pitch oder der Projektpräsentation in den XX Seconds, wo Ideen nach der AIDA-Formel mit Attention, Interest, Desire and Action in 30 bis 60 Sekunden eben einer Fahrt im Aufzug präsentiert werden müssen oder sollten. Ich habe an solchen Wettbewerben teilgenommen, man verbringt mehr Zeit mit der Optimierung der Texte, um das Limit zu halten und viel zu wenig mit dem eigentlichen Thema. Vielleicht darf ich dich noch einmal an den Spruch von Henry Ford erinnern, der mit den Pferden und den Autos: Wenn eine Idee wirklich neu und anders ist, wird das wohl nicht in 30 bis 60 Sekunden zu kommunizieren sein. Man sollte seinem Gegenüber doch die Chance geben, den neuen Ansatz zu überdenken, Fragen stellen zu können, eben ein Verständnis zu bekommen, um was es geht. Ich finde auch, dass ein Vorgesetzter die verdammte Pflicht und Schuldigkeit hat, seinen Mitarbeitern zuzuhören, wenn sie Vorschläge machen. Natürlich ist das mühsam. Gute Ideen sind ja nicht Massenware. Man muss sich auch Ideen anhören, die eher wenig Sinn machen. Aber gerade diese Selektion und das Erkennen von Potenzialen soll ja eigentlich die Führungskraft auszeichnen. Nachdem das Thema der Prozessoptimierung bei den Belegabläufen vermutlich jede Firma betrifft, würde ich gern meine Erkenntnisse und Schlüsse daraus erzählen. Einerseits eben für die großen Organisationen, die Prozesse optimieren wollen, andererseits aber auch die kleinen und kleinsten Firmen, von denen elektronische Prozesse gefordert werden, die aber in der Regel nicht die EDV-Ausrüstung haben, diese Anforderungen zu erfüllen. Dieses Kapitel soll auch ein konkretes Beispiel für meine These sein, die ich im Kapitel 17 aufgestellt habe. Die IT soll mit seiner Kenntnis der eigenen Prozesse, der vorhandenen und dazu notwendigen IT-Lösungen und den Möglichkeiten der neuen Technologien Vorschläge erarbeiten, die dem Business vorgeschlagen werden können, und die externen Geschäftspartner einbeziehen, um die Prozesse über die Firmengrenzen hinaus zu optimieren. Wenn diese Ansätze wirklich neu sind, im Sinne von Henry Ford, kann sich daraus sogar ein Wettbewerbsvorteil ableiten. Ich gehe nicht auf den Datenaustausch mit den klassischen EDI-EINCOM ein. Das ist etabliert, die Partner sind eindeutig identifiziert. Diesem Prozess liegt ja immer elektronische Bestellprozesse zugrunde. EDI-Anbindungen sind bei großen Belegvolumen und bei intensiven Partnerschaften natürlich erste Wahl, aber auch sehr aufwendig und bedürfen hohes EDV-Know-how auf beiden Seiten der Partnerschaft. Diese Definitionen sind ja seit den 70er Jahren etabliert. Was wir, die großen Kunden, bisher trotz enormen Aufwand nicht geschafft haben, ist die Anbindung der 10% der Lieferanten, die aber 60-70% des Belegvolumens ausmachen und die zu einem sehr großen Teil ohne elektronische Bestellung von der Kundenseite ausgelöst werden. Es geht um die vielen, in der Regel monetär minimalen Rechnungen, die aber einen sehr hohen Aufwand beim Kunden auslösen. Den Lieferanten aus diesem Segment fehlen sehr oft die EDV-Systeme, um diese Prozesse zu unterstützen. Das geht von den klassischen Word-Excel-Fakturen über kleine EDV-Lösungen, die solche Prozesse nicht unterstützen. Der Aufwand, einen Lieferanten mit 100 Rechnungen pro Jahr anzubinden, zahlt sich auch für den großen Kunden mit zum Beispiel SAP nicht wirklich aus. Viele solcher Lieferanten sind in Summe aber wieder viel Aufwand, der eingespart werden soll und kann. Der Lösungsansatz, diese Minimalrechnungen über Monatsrechnungen zu sammeln, ist ja nur auf den ersten Blick keine gute Lösung. Wer den Weg des Beleges bis zum Buchen verfolgt, wird den enormen Aufwand erkennen, wenn sehr viele Positionen von einer Rechnung auf sehr viele Kostenstellen, Projekte, Gegenkonten aufgeteilt werden müssen. Die Gegenmaßnahme wäre der Ansatz, eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung. Das geht aber nur, wenn diese Rechnung automatisiert ins System kommt, womit wir wieder beim Thema sind. Bis zu diesem Punkt wirst du ja vermutlich anmerken, dieses Lamentieren kenne ich. Da ist nichts Neues dabei. Wenn wir aber noch ein wenig in die Tiefe gehen, stellt sich heraus, dass in der Regel gar nicht der Lieferant das Problem ist. Es sind ja die meisten Mittelstandssysteme in der Lage, die Fakturen im PDF-Format zu erzeugen, über die großflächig vorhandenen Dienstleister elektronisch zu signieren bzw. per E-Mail verteilen zu wollen oder diese Belege über Kundenportale zum Download anzubieten. Der Lieferant will ja seinen Prozess loswerden, er hatte eindeutig einen Vorteil, der sich auch monetär bewerten lässt, auch wenn die Prozesskostendiskussion sehr mühsam ist. Zumindest das Brutto wird fast unbestritten eingespart. Die zweite Lieferantengruppe, die eben noch nicht die EDV-Voraussetzungen haben, betrachten wir als zweiten Schritt. Eigentlich, und das was überrascht, das Überraschende bei den Analysen, ist der Kunde das Problem. Der will einfach nicht. Auch diese Argumentation ist nachvollziehbar. Nahezu alle großen Organisationen bauen Partnerprogramme, Portale, bei denen sich der Kunde seine Belege abholen kann. Oder es werden Systeme per E-Mail angeboten, die sehr innovativ, aber halt völlig unterschiedliche Formate für den Rechnungsversand anbieten. Der große Kunde hat aber überhaupt keine Lust, dass sich seine Mitarbeiter aus der Buchhaltung irgendwann bei Hunderten von Portalen anmelden, mit unterschiedlichen Benutzern, Passwörtern und vor allem abweichender Logik die Belege herunterladen und in den internen Buchungsworkflow einbringen müssen. Zudem wurde in der Regel schon sehr viel Geld in Scannersysteme mit OCR-Erkennung, also Optical Character Recognition, das sind optische Zeichenerkennungsprogramme, investiert. Das heißt, hier wieder was Neues zu machen, ist schwer argumentierbar. Wieder einmal das Baby mit den Windeln. Ich bin allerdings der Meinung, dass Scannen und OCR-Technologie Technologie von gestern für die Probleme von morgen ist. Um nicht missverstanden zu werden, es ist sicher besser, als Papierprozesse abzuarbeiten. Natürlich ist die Verunsicherung durch die völlig wirre Gesetzgebung um die elektronische Signatur wenig hilfreich. Es mag schon sein, dass sich Österreich und Deutschland Neuerungen einfallen lassen, die zumindest vordergründig Vereinfachungen bringen. Bei international tätigen Organisationen gilt aber das Prinzip, dass das schwächste Glied der Kette die Festigkeit des gesamten Prozesses bestimmt. Wenn jedes europäische Land andere Regelungen hat, wird das Problem damit nicht einfacher. Mir scheint ja nach wie vor der sicherste Zugang, die deutsche Signatur zu verwenden, Damit kann man zumindest davon ausgehen, dass man das europäische Gesetz, das dem Mehrwertsteuergesetz Genüge tut. Nach dem ganzen Lamentieren würde ich dir gern die Überlegungen erzählen, die das Problem lösen würden. Die Ansätze sind mit meinem großen Kunden, der mir die Gelegenheit, alle Konzepte im konkreten Praxisansatz zu prüfen, erprobt. Die Grundvoraussetzung für die Einbindung der kleineren Geschäftspartner ist eine eindeutige Identifikationsnummer, die eine mühsame Abstimmung obsolet macht. Du wirst es schon erraten haben, das ist die EUPA, die ich anbiete. Natürlich fülle ich nur die Lücke, die die offiziellen Stellen offen lassen. Die Vergabe dieser ID ist oder wäre Aufgabe zumindest der europäischen Verwaltung und kann nur von einer nicht gewinnorientierten Organisation übernommen werden. Der immer wieder eingebrachte Einwurf, dass es die UID, also die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gibt, ist nicht richtig bzw. nicht realistisch. Meine Wurzeln sind ja in der Holzindustrie. Natürlich kann man einem Bauern als Beispiel, der mit seinem Traktor Holz liefert, erklären, dass er sich zuerst eine UID beschaffen muss. Ob das aber zielführend ist, wage ich zu bezweifeln. Außerdem gibt es Organisationen mit einer UID, aber viele Niederlassungen, also postalische Adressen. Das heißt, ich habe es probiert, es funktioniert definitiv nicht. Die öffentliche Verwaltung könnte hier einen sinnvollen Beitrag leisten, der speziell den kleinen Firmen helfen würde. In Österreich sind die Daten ja vorhanden. Ich gehe davon aus, dass es auch in anderen Ländern zentrale Register gibt. Es wurde schon sehr viel Diskussionen geführt. Es kommt immer wieder das Thema Datenschutz. Der falsch verstandene Föderalismus verhindert, dass diese Potenziale genutzt werden können. Vermutlich werden auch Äpfel mit Birnen verglichen. Es gibt ja sehr positive Beispiele. In Skandinavien, respektive Dänemark, wird diese Adress-ID eben von einer staatlichen Stelle vergeben, die auch Änderungen dieser Adresse verwaltet und so ein zentrales Register anbietet. Eine Firma besteht klarerweise aus Daten, die in jedem Impressum zu finden sind. Adresse, UID, zentrale Kommunikationsdaten wie Telefon, Fax, E-Mail und die Homepage, aber auch Informationen, die das Kerngeschäft von Anbietern sind, die Bilanzzahlen, Geschäftsführer und so weiter anbieten. Mir geht es ausschließlich um die zentralen Adresseinformationen. Das Datenschutzthema habe ich in EUBA auch über die Social Media Komponente gelöst, in der sich die Geschäftspartner nach dem Prinzip von Facebook und Xing darauf verständigen, dass sie Freunde sind. Siehe Parfriends in den Detailbeschreibungen. Wenn das zu deinen Kernthemen gehört, lade ich dich ein, die Broschüren auf der Homepage herunterzuladen. Natürlich freue ich mich auch, wenn du mich direkt kontaktierst. Vielleicht kann ich die Informationen im Stil einer gemütlichen Bergfahrt auf einer Seilbahn auf einen der herrlichen Berge in Tirol als Elevator Pitch verkaufen. Der Auslöser ist in der Regel der große Kunde, der seine Lieferanten organisieren will. Natürlich muss der interne Prozess bereits organisiert sein. Ich gehe aber doch davon aus, dass in SAP und Co. inzwischen als Standard anbietet, elektronisch signierte Belege in ein elektronisches Archiv zu legen, die Buchung aus den Metadaten zu generieren und über den Workflow zu verteilen. Vielleicht darf ich dich auf die Conclusio am Ende dieses Kapitels vertrösten. Der verwendete Begriff in den folgenden Absätzen SAP steht für alle ERP-Systeme als Synonym. Die Stammdaten müssen sinnvollerweise bereinigt sein. Das kann entweder über eine integrierte Lösung bereits erledigt sein, Adressprüfung in Echtzeit, direkt bei der Erfassung zum Beispiel als Ergänzung zum SAP. Da gibt es sehr gute Systeme, ich durfte eine Einführung begleiten. Das ist ein sehr sinnvoller Ansatz. Wir als IT-Hausverstand bieten eine Lösung mit einem zugekauften Spezialsystem an, mit dem die Daten im Excel-Format auf Dubletten geprüft werden, aber auch die Adressen mit den angemieteten Postleitzahlen abgeglichen werden. Damit wird die Stammdatenqualität als Nebenprodukt verbessert. Eine Echtzeitvariante integriert in das eigene ERP-System als zweiter Schritt ist eine sinnvolle Ergänzung. Wie du aus meinen bisherigen Ausführungen weißt, ein fast schon missionarischer Ansatz von mir. Die potenziellen Lieferanten, die angebunden werden sollten, müssen über eine Beleganalyse erarbeitet werden. Das klingt relativ einfach, ist aber in der Praxis nicht ganz trivial. Es geht um die Belege in der Finanzbuchhaltung, nicht in der Materialwirtschaft. Wir brauchen das Belegvolumen pro Lieferanten, die gebucht werden. Das inkludiert die großen Lieferanten mit Bestellungen, aber eher auch die vielen kleinen Belege. Davon können die Belege, die bereits über EDI-Prozesse abgedeckt sind, abgezogen werden. Ich rate in diesem Zusammenhang zu schauen, ob nicht parallel zur EDI-Abwicklung zusätzlich noch Papierbelege kommen. Ich kann dir damit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Überraschung versprechen. Auch eine Betrachtung der Originale löst in der Regel ein neues Projekt aus. Wie gehen wir im europäischen Konsens mit den leidigen Sammellisten um? Wie erfolgt der Nachweis bei EDI-Buchungen und so weiter? Ich habe hier einen sehr pragmatischen Ansatz, den ich am Ende des Kapitels erläutern werde. Für diese Geschäftspartner wird die eindeutige Identifikation EUPA vergeben. Die Geschäftspartner werden mit den bereits vorhandenen IDs abgeglichen. Die EUPA muss im ERP-System des Kunden hinterlegt werden. Die eigene EUPA pro Buchungskreis hinterlegt, das ist im SAP über Klassifizierung recht einfach zu implementieren. Der Kunde vereinbart mit seinem Lieferanten, dass elektronische Belege ausgetauscht werden sollen. Das ist ja vom Gesetzgeber so vorgesehen. Gleichzeitig definieren die Geschäftspartner mindestens einen Key-User als einen Ansprechpartner mit E-Mail-Adresse. Diese Vereinbarung wird in der Datenbank EUPA als externe ID hinterlegt. Der Lieferant kann über den Key-User seine Daten sichten, ergänzen und korrigieren. Damit ist auch das bereits erwähnte Datenschutzthema erledigt. Alle Geschäftspartner, die an dem System EUPA teilnehmen, können ihre Stammdaten als Webservice anbieten. Die Vision wäre, dass in Zukunft Stammdaten nur mehr über die EUPA ausgetauscht werden. Der Kunde kann die Stammdaten über einen Webservice direkt und richtig in seinen Neuanlageprozess einfließen lassen. Änderungen der Daten werden per E-Mail an alle Key-User kommuniziert, die mit diesem Geschäftspartner über PowerFriends befreundet sind. Teil der Vision wäre, dass wir in Zukunft bei der Neuanmeldung, bei Webshops, Umfragen, Preisausschreiben und ähnliche Aktivitäten die EUPA eingeben und die Adresse automatisch ausgefüllt wird. Daher muss der Zugang zu diesem Webservice einfach und kostenlos sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich die komplette Adresse, Telefonnummer, Fax, E-Mail und Homepage immer wieder eingeben muss. Das wären genau die Daten, die in EUPA unter einer eindeutigen ID gespeichert sind. Ein österreichischer Bundeskanzler soll einmal gesagt haben, dass wenn jemand eine Vision hat, ins Krankenhaus gehen soll, ich kann mich dieser Sicht nicht anschließen. Ich habe ja bereits erzählt, dass die überraschende Erkenntnis war, dass sich die Kunden in der Regel weigern, die Belege zu akzeptieren, weil der Aufwand zu hoch ist. Mein Lösungsansatz ist, dass der Kunde definiert, welche Bedingungen er E-Belege akzeptiert. Sehr vereinfacht sind die zwei Voraussetzungen. Die Identifikation wird über die EUPA gewährleistet. Das heißt, in allen Austauschprozessen ist die EUPA der Ordnungsbegriff für Sender und Empfänger. Das ist die Grundforderung und bereits mehrfach betont worden. Die Metadaten werden dem Beleg mitgegeben. Das kann in den Formaten EUTEC, also dem Aufdruck auf dem PDF-Beleg, oder als XML-Datei im Format EB-Interface, dem Standard der Wirtschaftskammer Österreich, passieren. Nachdem EB-Interface recht einfach gestaltet ist und es am Markt wenig praktikablere Lösungen gibt, rate ich auch außerhalb von Österreich zu diesem Standard. Oder als Mindestanforderung im Dateinamen. Damit kann dem Lieferanten angeboten werden, dass er Belege per E-Mail an seine definierte Adresse schickt, die dann ausgelesen wird, der Beleg dem Workflow zugeführt wird. Das ist dann die Verantwortung des Kunden bzw. dessen EDV. Um auch die Geschäftspartner zu erreichen, die keine EDV-System haben, also mit Word oder Excel fakturieren, bieten wir ein einfaches Fakturierungsprogramm an, das alle Komponenten einschließt, also auf Basis EUPA elektronisch signierte Belege und Metadaten in Form vom EB-Interface liefert. SimpleInf, so heißt die Software, hat konsequenterweise keinen Kundenstamm. Es werden alle PowerFriends über einen Webservice angeboten. Damit ist gewährleistet, dass die Identifikation eindeutig ist, Fakturierung mit einer Social-Media-Komponente, mehr Informationen auf www.simpleinf.com. Der generelle Ansatz ist, dass alle Rechnungen als elektronisch signierte Belege in den Workflow integriert werden. Auch für die derzeit mit Sammellisten abgedeckten Bereiche und ganz besonders die Belege, die das klassische EDI begleiten. Damit wird der Prozess weniger komplex. Die Buchhaltung hat zu jeder Finanztransaktion einen physischen Beleg im Format PDF, der immer gleich verknüpft aus dem Archiv zur Verfügung gestellt wird. Der Nachweis der Übereinstimmung zwischen EDI-Buchung und der konkreten Finanzrechnung kann in einem eigenen System im Hintergrund erfolgen und bei Abweichungen einen Workflow auslösen. Dieser Vergleich war und ist der Hintergrund der wenig beliebten Sammellisten. Wenn die Lieferanten, die derzeit bereits Belege schicken und schicken wollen, komplett integriert sind, kann man über eine strategische Definition nachgedacht werden, nach der alle Lieferanten ab 2000 11, 12, 13, 15 nur mehr, natürlich nach Pareto, elektronische Belege anliefern dürfen. Vom papierlosen Büro träumen wir schon lange. Einen wesentlichen Teil davon wäre damit erledigt. Nachdem jeder Lieferant auch Kunden hat und damit auch mit dem Problem konfrontiert wird, dass er seine elektronischen Belege nicht los wird, kannst du sicher davon ableiten, dass diese Erfüllung der Standards für den Versand von Belegen analog zu erfüllen ist. Zusammengefasst ist also zu sagen, dass es eine fertige Lösung gibt bzw. einen Prozess gibt, der als Prozess-Franchise angeboten werden kann. Ich suche nach wie vor nach einem Mentor, der das Basisproblem der eindeutigen IT auf europäischer Ebene regelt und die lokalen Institutionen dazu zwingt, die Voraussetzungen zu schaffen, damit die viel zitierten EPUs, also Einzelpersonenunternehmen und KMUs, kleine und mittlere Unternehmen, eine Chance bekommen, elektronische Prozesse anzubieten und so den massiven Wettbewerbsnachteil gegenüber den Großen zu eliminieren. Bis dahin versuche ich, die Lücke mit EuPA und PowerPrints zu füllen. Wie heißt es so schön? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Bei der Beschäftigung mit den Sorgen der kleinen Firmen habe ich die Erfahrung gemacht, dass konkrete Unterstützung in diesem Bereich eher nur in Sonntagsreden vorkommt. Das gilt einerseits für die politische Unterstützung, aber auch für die Unterstützung der kleinen Organisationen, die eigentlich die Vorteile in Optimierung haben. Gerade die kleinen Firmen können sich keine aufwendige EDV-Lösung leisten, weniger aber auch aus dem finanziellen Aspekt, sondern eher aus den fehlenden Ressourcen eines EDV-Verantwortlichen, der die nach wie vor komplexen EDV-Systeme am Laufe halten kann. Ich finde es ein spannendes Thema, mitzuhelfen, hier Lösungen anzubieten. Damit bin ich auf der anderen Seite des Zaunes angekommen. Als Ex-CIO einer großen Organisation in Kombination mit dem Gelernten in den harten Jahren als Jungunternehmer sehe ich die Probleme sehr differenziert. Neben den klassischen Beratungsthemen, dem Versuch, die Standards zu etablieren und den kleinen, aber feinen Software SimpleInf, die das Angebot für eine Integration der kleinen Partner abrundet, gibt es auch privat immer wieder spannende Projekte. Ich habe für meinen Schwiegervater, der Kustos in einem Bauernhausmuseum in Kitzbühel ist, einen Museumsführer in 5 Sprachen mit dem Zusatzangebot einer Audioführung gemacht. Wir werden ein Inventurprogramm mit interaktiven PDFs bauen, was unter Umständen auch Impulse für andere Projekte bringen kann. Aus SimpleInf ist inzwischen Suite Therapy geworden. Das ist eine Kombination aus dem CRM-System Sugar und eben der Faktorierung aus SimpleInf. Die Software ist primär für die vielen freiberuflichen Therapeuten gedacht, wo ja eine zentrale Kundendatenbank räubar aufgrund der sensiblen Patientendaten nicht möglich ist. Das sind so die Projekte, die Spaß machen und den Cowboy in mir zum Reiten auffordern. Die Technologie ist ja vorhanden, in den Online-Foren wird diskutiert und Lösungen angeboten. Es gibt genügend Open-Source-Programme, die das auch finanziell möglich machen. Ich finde es auch spannend, mit jungen Entwicklern zu reden, die ja mit Frameworks und den neuen Möglichkeiten der Entwicklung von Software vertraut sind. Ich würde aber zum Abschluss doch gern die Idee deponieren, dass es vielleicht auch für das eigene Unternehmen sinnvoll sein kann, den Kleinen mit Know-how und einfachen Hilfsmitteln zur Seite zu stehen, damit die eigenen Vorteile aus der Prozessoptimierung zum Tragen kommen. Vielleicht als Teil einer erweiterten Sicht der CIO-Agenda 2000XX, mit dem der Literatur immer wieder zu findenden Ausdruck des Benefit-Sharing,